herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Jetzt haben wir ja schon auf verschiedene Weisen gehört hier, was an Ostermorgen geschehen ist. Dieser Bericht, dass die Frauen zum Grab kommen. Das Grab ist leer, weil Gott durch seine Engel eingegriffen hat. Die Menschen ratlos sind, manche fürchten sich, manche freuen sich. Wie ist diese Osterbotschaft zu verstehen und zu verarbeiten? Und ich bin froh, dass es unterschiedliche Weisen gibt, das zu tun. Wir haben auch ganz bewusst noch die Deko stehen lassen oder den Altar von Karfreitag mit den Dornen drauf, mit den vertrockneten alten Ästen, wo kein Leben mehr drin steckt. Und dann zwischendrin die Nessel, die ihre Farben zeigt. Oder dann auch die Orchidee für das neue Leben. Und wir können das nicht auseinanderreißen, was an Karfreitag geschehen ist. Das Alte ist vergangen und mit Ostermorgen heißt es dann, Neues ist geworden. Da ist was Neues geschehen, neues Leben und deswegen auch noch den Teller vom Brot vom Abendmahl und den Kelch vom Abendmahl. Das ist Ausdruck dieses neuen Lebens, das Jesus für uns erlitten, erkämpft hat. Und dann nebendran noch das Wort Gottes, das dafür sorgt, dass wir am Leben bleiben können. Dass wir auftanken können, dass wir immer neu diese Kraft bekommen, auch dieses neue Leben zu gestalten und wahrzunehmen. Genießt noch den Altartisch mit seiner Aussagekraft vor dem Kreuz. Und es gibt noch eine andere Variante, und da wird jetzt meine Frau was dazu erzählen. Ob meine Tochter mitmacht, weiß ich nicht. Doch nicht. Zumindest unsere Tochter hat auch mal sich mit dem Thema Karfreitag und Ostern auseinandergesetzt.
Ich war ganz überrascht. Eines Tages, Vanessa malt sehr gerne, lag auf dem Esszimmertisch ein Bild. Und da habe ich sehr gestaunt. Und zwar sieht man darauf zwei Kreuze. Und an diesen Kreuzen hängen zwei Menschen. Man sieht auch Nägel, man sieht auch Blut runtertropfen. In der Mitte ist ein Soldat. Ganz klar ersichtlich gewesen und ich war total platt, fragte sie dann, du, wie kamst du darauf, das zu malen? Habt ihr das in der Schule besprochen? Nein, Mama, haben wir nicht. Ich vermute, dass das vom letzten Jahr von der Kinderstunde eingeschlagen hat auf eine Art, dass sie das noch malen konnte, denn wir daheim hatten dieses Thema eigentlich auch nicht. Ich will damit auch den Kindermitarbeitern Mut machen, immer wieder, Mensch, das, was wir machen, es bleiben Dinge wirklich hängen. Sie hat es so genau gemalt. Und dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, Mensch, du Vanessa, wie wäre denn das? Möchtest du das mal einfach auch mal dieses Thema größer malen? Und ich hatte hier noch so einen Keilrahmen und dann habe ich gedacht, ja, ich gebe ihr mal Farben und sie soll einfach mal selber ein Stück weit schauen, was sie so draus macht. Ich fand es total interessant, dass sie nämlich angefangen hat mit dem Grab. Bei ihr war zuerst das Grab das Wesentliche, damit hat sie angefangen und auch der Stein vor dem Grab, das war ganz, ganz wichtig. Das war so die erste Phase und dann kam so, ja gut, den Himmel mache ich jetzt mal, die Wolken, da sitzt ein Engel, ja, und da hat es auch etwas Grünes, das sind Büsche, ja. Und dann kam es zu dem Kreuz. Ihr könnt es nachher mal ein bisschen näher auch anschauen. Ich fand es sehr interessant, wie sie auch Jesus gemalt hat, vor allem auch sehr genau mit diesen Nägeln, mit dem Blut, was runtertropft bis runter. Aber was mich ganz sehr angesprochen hat, ganz persönlich, waren die Frauen am Grab. Ich fand, das ist super gelungen, denn allein der Gesichtsausdruck und auch Tränen bis hinunter, ja, die tropften so richtig runter. Und das habe ich ihr nicht eingeflüstert, das ist also wirklich alles ihr eigenes Werk. Hier ist noch ein Soldat mit allem und hier noch ein König. Ein König mit Mantel einer Krone. Das hat sie auch vor dem Grab noch. Und was dann auch noch ganz interessant war, irgendwie kam noch eine Schlange in das Bild. Und das gebe ich euch einfach mal so mit, da will ich gar nicht viel dazu sagen. Mich hat's fasziniert auf eine Art, ja, was Bilder auch ausdrücken und auch wie Kinder auch ein Stück weit da schon so ein Ventil haben. Vielleicht mögt ihr es nachher mal anschauen. Also ich fand das total toll und Vanessa, super, dass du das gewagt hast.
Und da bleibt ja nur eigentlich übrig, wieder Gott zu loben und zu danken für das, was er so getan hat, dass er es geschafft hat, das, was die Schlange in die Welt gebracht hat, an Durcheinander, an Chaos, durch Karfreitag und Ostern wieder in Ordnung zu bringen. Für die, die das für sich in Anspruch nehmen und glauben und damit leben. Wir haben jetzt ja schon einiges gehört. Ich lese uns einen Bericht aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, von Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in der Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hatte. Ostermorgen ist nicht zu begreifen. So habe ich diesen Abschnitt für mich überschrieben, auch für heute Morgen so die Andacht. Ostermorgen ist nicht zu begreifen. Und so geht es ja vielen Menschen, vielleicht auch Kindern und auch Erwachsenen. Wie kann man das verstehen, begreifen, was an Ostermorgen eigentlich passiert ist? Etwas, was vorher noch nicht da war, hat noch keiner vorher erlebt. Ostermorgen ist nicht zu begreifen, weil er nämlich die menschlichen Vorstellungen sprengt. Er sprengt die menschlichen Vorstellungen. Jeder hat so seine Vorstellung, wenn er auf den Friedhof geht oder an eine Beerdigung, wie sie so abzugehen hat, abzulaufen hat, wie sie durchgeführt werden soll. Und wenn man auf den Friedhof geht, dann weiß man ganz genau, da ist das Grab und ich mache jetzt dies und jenes, ich nehme das Wasser, ich gieße die Blumen. Man hat so seine konkreten Vorstellungen. Und so vielleicht auch diese Maria, ja, als sie im Ostermorgen dann hinging, sie wollte den Leichnam balsamieren, sie wollte dem noch was Gutes machen, obwohl sie gar nicht wusste, wie kriege ich das Grab auf und alles. Und dann kommt sie dahin und das Grab ist leer. Der, dem sie was Gutes tun wollte, war auch nicht mehr da. Dann rennt sie, holt die anderen Jünger, die kommen, Petrus und Johannes, gucken da rein, gehen auch und dann bleibt sie zum Schluss alleine übrig und sitzt da. Ja, und jetzt? Vor dem leeren Grab. Sie guckt da rein und sieht die zwei Engel und sie weiß, eigentlich gibt es dafür doch keine menschliche Erklärung, außer vielleicht jemand hat diesen Leichnam weggeholt. Aber sonst? Wie kann man sonst erklären, dass da plötzlich ein Grab leer ist? Vor allen Dingen ein Grab, das ja auch noch bewacht wurde, wo die Soldaten da standen, das versiegelt war. Das war ja ein Hochsicherheitstrakt. Und es ist trotzdem leer. Wie kann man das erklären? Gibt es dafür eine Begründung? Und so sitzt sie da und studiert und überlegt, ist vielleicht auch hin und her gerissen mit ihren Gefühlen. Sie weiß gar nicht, wo sie sich jetzt eigentlich hinwenden soll. Sie schaut rein in das Grab und sieht die beiden Engel. Vielleicht geht ihr dann etwa einiges schon auf und sie versteht, aha, um das zu verstehen, was da passiert ist, um da eine Begründung zu finden, da braucht es göttliches Eingreifen. Das können wir Menschen nicht machen. Das können wir auch nicht erklären, sondern da hat Gott seine Finger im Spiel. Und die zwei Engel, die dort im Grab sitzen, sind ein Beleg dafür. Gott hat gehandelt. Gott hat eingegriffen. Und wenn Gott eingreift, dann hören unsere menschlichen Erklärungsversuche auf. Obwohl wir es immer wieder versuchen zu erklären, wie kann Gott das gemacht haben. Und oftmals nehmen wir unsere Erklärungsversuche als Begründung dafür, jawohl, Gott kann es gemacht haben. Oder wenn wir keine Erklärung dafür haben, dann kann es auch Gott nicht gemacht haben. Unser Verständnis, unsere Erklärungsversuche werden oft genommen als Beleg dafür, ob Gott gehandelt hat oder nicht. Unser Verständnis ist der Maßstab für die Größe Gottes. Und hier widerlegt Gott diese Einstellung. Er sprengt unser Vorstellungsvermögen. Er sprengt unsere Erklärungsversuche. Er lässt sich mit seinem Handel und seiner Macht nicht in das hineinzwängen, was wir als machbar oder nicht machbar halten. Sondern Gott kann eingreifen, wann er es will und wie er es will. Damit haben die Schriftgelehrten nicht gerechnet, die Soldaten nicht gerechnet. Die Jünger von Jesus haben nicht damit gerechnet und Gott hat es trotzdem getan. Und so sitzt Maria vor dem leeren Grab, guckt hinein, sieht die beiden Engel als Boten Gottes und merkt, ja, Glaube braucht Fakten. Glaube braucht Fakten, dieses leere Grab, das ist ein Fakt. Der wurde auch später nie wegdiskutiert und weggeschrieben. Es gibt keine Literatur, die von sich aus schreibt, das, was an Ostern geschehen ist und von den Christen gelehrt wird, ist eine Lüge. Es wird nirgends geschrieben, dass das Grab nicht leer war. Sondern wenn, dann streitet man sich über die Erklärungsversuche. Aber dass der Fakt bleibt, durch die ganze Literatur, das Grab war leer. Glaube braucht Fakten, auf die er sich berufen kann. Was ist geschehen? Was ist wahr? Und dann kommt auch noch ein zweiter Impuls dazu, den auch Maria so erleben muss. Mit diesen Fakten alleine konnte sie nichts anfangen. Das hat bei ihr noch nichts ausgelöst, das hat bei ihr noch keinen Glauben geweckt, sondern erst dann, als sich Jesus später im Lauf des Gesprächs ihr zu erkennen gibt, durch die Art und Weise, wie er sie anspricht, dann erst entsteht ihr Glaube. Fakten alleine bewirken keinen Glauben. Sondern erst dann, wenn Jesus Christus Menschen anspricht und anrührt, dass sie in der Lage sind, ihm zu antworten, dann entsteht Glaube. Wir können niemanden überzeugen, so viel Fakten wir noch bringen. Wir können immer wieder sagen, es ist doch bewiesen, es ist doch klar, es ist doch eindeutig. Wenn nicht Jesus Christus diesen Menschen begegnet, überzeugen Fakten alleine nicht. Ostern ist nicht zu begreifen, weil er unsere menschlichen Vorstellungen spricht. Fakten sind da, aber sie überzeugen nicht, sondern Jesus selber muss noch eingreifen und handeln und den Leuten begegnen. Der zweite Gedanke. Ostermorgen ist nicht zu begreifen, weil er nicht die Fortsetzung der Vergangenheit ist. Das war der Wunsch von Maria. Es ist in unserem deutschen Text schwer zu verstehen, weil dort heißt es, na, wo ist er jetzt, der Text? Hier ist er. Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ist für uns schwer zu verstehen, weil warum soll, darf Maria ihn nicht anrühren, nicht berühren? Und später, die Jünger dürfen es, da fordert er sogar den Thomas auf und sagt, lege hier deine Hände in die meine Narben, damit du es glaubst, dass ich es bin. Also es ist widersprüchlich. Der eine darf, die andere darf nicht. Es sei denn, wir verstehen dann vom Grundtext her, welches Wort da steht, was Jesus eigentlich meint, wenn er sagt, rühre mich nicht an. Er geht nämlich auf die Motive ein, auf die Sehnsucht von Maria, die ihm zu Füßen fällt und ihn versucht, so an den Knien zu umklammern, eine enge Beziehung zu ihm aufzubauen, mit dem eigentlichen Wunsch, ach Jesus, wenn du jetzt da bist, dann geht's ja so weiter wie vorher auch. Dann vergessen wir die 3 Tage, die da waren. Und wir können jetzt weitermachen wie vorher. Es geht alles so weiter. Deine Beziehung von dir zu mir, meine zu dir, unser Leben, so wie es bisher gelaufen ist, die letzten 3 Jahre, wo wir gemeinsam unterwegs waren, es geht so weiter. Und das muss Jesus einer Maria ausreden, muss sagen, nee Maria, es geht eben nicht so weiter, wie du es gewohnt warst, sondern unsere Beziehung, die Beziehung von dir zu mir und meine zu dir, die bekommt eine andere Qualität. Die alten Beziehungen werden nicht einfach neu belebt, sondern es geschieht etwas anderes. Unsere Beziehung wird auf einer anderen Ebene jetzt stattfinden. Das Alte geht nicht einfach so weiter, wenn man mit diesem Jesus lebt. Und Beziehungen, die man lebt und die man pflegt, werden anders aussehen, wenn man mit Jesus lebt als vorher. Ist nicht die Voraussetzung, die Fortsetzung der Vergangenheit. Darum ist Ostermorgen nicht so einfach zu begreifen. Ein dritter Gedanke. Ostern ist nicht zu begreifen, weil er einen neuen Horizont öffnet. Am Ostermorgen öffnet Jesus für Maria und alle Menschen einen neuen Horizont. Er hat es angedeutet und er sagt, Maria, rühr mich nicht an. Es geht nicht so weiter wie vorher, es geschieht eine neue Beziehung. Aber diese Verheißung steht noch aus. Das ist für Maria in diesem Moment nicht ganz zu verstehen. Wieso? Du bist doch da. Ich sehe dich doch, ich spüre dich doch, ich höre dich doch. Was soll jetzt daran eigentlich anders werden? Und Jesus sagt, ja, eben, unsere Beziehung wird erst dann anders und bekommt eine neue Qualität, eine andere Ebene, wenn ich in den Himmel aufgefahren bin und beim Vater lebe. Und die noch bessere, intensivere Beziehung wird dann kommen, wenn ich wiederkomme. Himmelfahrt wird hier angedeutet, die Wiederkunft wird angedeutet und letztendlich deutet Jesus damit an, sagt hier eine andere Qualität der Beziehung. Er spricht plötzlich von seinen Jüngern als Brüder. Hat er vorher nie gemacht. Vorher waren sie für ihn Jünger, Schüler, die von ihm gelernt haben. Und jetzt plötzlich sagt er, das sind meine Brüder. Geh zu meinen Brüdern. Eine andere Bezeichnung, eine andere Beziehung. Und wo Brüder sind, gibt's einen Vater. Deswegen sagt er, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Da entsteht aus einer Jüngerschaft, aus einer Nachfolge plötzlich ein familiäres Verhältnis. Wir stehen auf der gleichen Ebene, weil wir die gleiche Beziehung haben zu Gott, dem Vater. Nur Jesus differenziert schon noch ein bisschen. Er sagt nicht, ich gehe zu unserem Vater, sondern er sagt zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er hat also schon noch eine engere Beziehung zum Vater, als wir es haben. Und doch sagt, es ist unser gemeinsamer Vater. Aber erst, wenn er aufgefahren ist. Erst dann, wenn er bei Gott ist, dann gilt das. Er öffnet einen neuen Horizont. Maria, es geht nicht so weiter wie vorher. Es entsteht etwas Neues, da passiert etwas anderes. Etwas, was ihr jetzt noch nicht sehen könnt, nicht begreifen könnt, dass ihr dann erfahrt, wenn es soweit ist. Seid mal noch gespannt, seid neugierig und lasst euch überraschen, wie das euer Leben verändern wird. Und er stellt auch klar in diesem Gespräch mit Maria, passt auf, ich habe euch zweimal davon geredet, ich gehe zum Vater und ich komme wieder, aber macht nicht den Fehler und verwechselt Karfreitag mit meiner Himmelfahrt und Ostern mit meiner Wiederkunft. In dem Gedanken waren die nämlich jetzt drin oder kamen die rein. Ah ja klar, Karfreitag ist Jesus gestorben, da wurde uns weggenommen, da ging er zu Gott, zum Vater. Und Ostern kommt er wieder, also ist er wieder da. Haben wir ganz einfach Himmelfahrt und Wiederkunft erledigt. Und jetzt kommt das neue Reich. Nee, verwechsel das bitte nicht, weil die Himmelfahrt und Wiederkunft steht noch aus. Und darum ist Ostern nicht ein Endpunkt, nicht das Schlusszeichen, sondern eine Zwischenstation. Ist nicht Vollendung, sondern Verheißung. An Ostern öffnet Jesus den Blick für einen neuen Horizont. Es entsteht etwas Neues. Und Ostern ist nicht zu begreifen als Viertes, und das, was dort geschehen ist, muss erzählt werden. Es muss erzählt werden. Er gibt Maria den Auftrag und sagt, geh hin. Geh zu meinen Brüdern und erzähl ihnen, was ich dir jetzt gesagt habe. Dass ich noch auffahren werde und dass ich wiederkommen werde. Dass ich zu meinem Gott und zu eurem Gott gehe, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Erzähl das, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die raus muss in die Welt. Das ist die Botschaft, die motiviert. Das ist die Botschaft, die bewegt. Und so wird für Maria aus dem leeren Grab ein auferstandener Herr. Die Botschaft ist nicht, das Grab ist leer. Sondern die Botschaft ist, wir haben einen auferstandenen Herrn. Das Grab ist leer. Das hat keiner wegdiskutiert. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erklären. Die Botschaft ist, wir haben einen auferstandenen Herrn. Der die Herrschaft, den Herrschaftsanspruch Gottes über unser Leben verkündet hat und gelebt hat und vermittelt hat, der lebt, der ist auferstanden und deswegen bleibt der Herrschaftsanspruch Gottes über unser Leben bestehen. Deswegen können wir mit diesem auferstandenen Herrn leben und er wird unser Leben beschenken, bereichern, verändern. Und die Osterbotschaft ist gleichzeitig dann diese Frage und diese Herausforderung, es kommt nicht darauf an, was wir glauben, sondern es kommt darauf an, mit wem wir leben. Es kommt nicht darauf an, was wir glauben, sondern mit wem wir leben. Ist dieser auferstandene Herr, der in deinem Leben das Sagen hat, ist dieser auferstandene Herr, dem du dein Leben anvertraut hast und der in deinem Leben bestimmen kann? Oder freust du dich an dem leeren Grab, aber dieser auferstandene Herr hat mit deinem Leben nichts zu tun? Das ist die Osterbotschaft. Das Grab ist leer. Aber die Konsequenz ist, wir haben einen auferstandenen Herrn, mit dem wir leben können. Und das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob wir das Grab erklären können. Nicht, ob wir erklären können, was dort passiert ist. Sondern, dass der, der in diesem Grab lag und dann nicht mehr dort war, der auferstandene Herr ist, den Gott gesandt hat, damit du ihm dein Leben anvertrauen kannst. Und weißt, wo er dich hinführt. Das ist die Osterbotschaft. Amen.